In dieser Folge reden wir ab Minute 21 über sexualisierte Gewalt im Internet. Wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber oder hört sie euch zusammen mit anderen Leuten an.
Also, auf jeden Fall sollten wir, denke ich, doch das Internet abschaffen. Also, es ist eine Episode ausschließlich aus Anfangswortbuchstaben A, E, I, O, U, Ä, Ö, Ü. Oder E, I, U, O, Ü, Ä, Ö. Oder E, U, A, O, Ü, Ö, Ä? Einfach aus innerer Überzeugung. Oder allenfalls aus
eigenem Antrieb.
Aha. Ah ja.
Ajo.
Hallo, Alene. Alles einigermaßen angenehm oder erträglich?
Ey, Annes. Eigentlich insgesamt in Ordnung.
Okay.
Und in echt, ehrlich ausgedrückt, auch angestrengt.
Arbeit?
Arbeit, aber auch aktuelle Ereignisse in Instagram aufzuschnappen oder anderen sozialen Medien.
Ach, Internet. Internet ade.
Internet ist auch eklig.
Äußerst eklig. Äußerst unangenehm. Äußerst achtlos.
Äußerst idiotisch.
Äußerst
attackierend, angreifend.
Angreifendes Angreifen. Internet abschaffen.
Ausschalten? Internet ausschalten?
Okay.
Aber?
Iran,
Internet ausgeschaltet, ist äußerst autokratisch.
Ungut.
Aua, aua.
Aua.
Im Ohrenareal, Gehirnus, das gehört zusammen, das Wort. Aua, aua, aua. Aua, aua. Anstrengend, aua.
Und irgendwie auch Unsinn.
Aber eigentlich ist es auch eine Einstellungssache, ob ich uns allen im Angestrengtsein Erleichterung ermögliche, indem ich eine Art
Äffchen?
Eine Art Äffchen. Eine Art
Unterstützung im Elend?
Uns.
Aha.
Übergebe.
Eine Art
Unterstützung uns übergebe. In Anlehnung und in Entlastung ermutige ich uns unmittelbar zum Z. Zur Unterstützung unserer Unternehmung zeigt Z uns
zusätzliche Übergänge.
Okay.
Ziemlich eindrückliche Anstrengungsbemühungen
zugegeben,
uns zum Ausdruck zu empowern. Ausdruck, Zwecks, Zwischenlösung.
Zapzerab.
Zwischenlösung Zap-Zarab. Zahnunterbrechung.
Zahnersatz.
Zungenblockade.
Zungenbrecher.
Zungenbrecher, alphabetische Zwangsregel.
Oder Zwangsalphabetisierung.
Zwangsalphabetisierung, ah ja. Ach, ist ein Urlaub abseits zusätzlicher Anstrengungen auch angebracht?
Anstrengung ist oft eingesetzt.
Aus Zustimmung zur anfänglichen
Anstrengung?
Anstrengung.
Arabesken.
Eine allerbesten Art.
Aha.
Aber zumindest zweitbesten Anfangslösung, um anzufangen und zu enden. Zur Erleichterung unserer Ohren und angestrengten Zungen. Und auch J? Okay?
J ist okay, ja.
Und jetzt?
Ja, ich zumindest zeige Unwissenheit. Und Ungeduld.
Und jahrelange Anstrengung.
Ah.
Und Arbeit.
Ah.
Ja, ein
D?
Okay.
Ein D ist das Okayste, da das D doch oft im Ausführen und Erzählen eine deutliche
Dimension darstellt.
Damn!
Uiuiui.
Du Dollar, du.
Das
zeigt ja
das Ausmaß unserer Experimentalanordnung.
Aber ja.
Aber es ist eng und unterdrückerisch angelegt. Darf die das denn?
Die Einschränkung?
Ja.
Ja, aber ein jeder und eine jede darf doch entscheiden. Also echt jetzt? Das ist zu viel.
Ade. Oder?
Eigentlich ist M doch auch
dabei. Jetzt ja.
Mantastisch.
Mann, Marlene.
Ja. Ist doch meiniges mittlerweile. Ist doch einiges mittlerweile.
Aber unzureichend, um unser Universum zu erklären.
Aber erscheint es dir möglich, das Universum zu erklären mit allen Auswüchsen des ABCs? Ist es dadurch möglicher?
Möglicher und unmöglicher zugleich, ja, ja.
Dann ist es doch okay mit dem.
Oder, Marlene.
Ah.
Oder es ist an der Zeit,
ja?
Alles im Alphabet zurückzuholen.
Ad hoc?
Ad hoc.
Auf drei?
Auf drei.
Eins,
zwei, und das könnte jetzt das Ende der Folge sein oder es geht dann jetzt nochmal wieder los? Das ist es vielleicht. Das war's.
Das war's.
Ich glaube, das.
Das sind jetzt aber sehr viele Buchstaben.
Ich finde, das ist jetzt
mein Mund ist entgegen.
Ich glaube, eigentlich mehr kann man gar nicht.
So viele Buchstaben und da sind so viele Worte und die. Hä, was?
Aber nee, ich glaube.
Nee, komm, das ist doch.
Nee, was können wir
das
denn?
Ich habe wirklich.
Ich hab gar nichts
mein Mund
mehr
ist überfordert
drin.
Von den ganzen Buchstaben.
Ich sehe auch gar nichts außen.
Du siehst außen nichts und innen viel?
Innen und außen nichts.
Oh.
Ah, ich glaub, es ist okay.
Ich sehe viel. Ich sehe Papageien auf den Bäumen vor meinem Fenster. Ich sehe Bienen, die sich in das Insektenhotel wieder hinein verkriechen. Ich sehe wachsenden Lavendel. Ich sehe eine Postkarte, auf der Elisabeth, also Sissy, abgebildet ist.
Mhm.
Ich sehe Lavasteine von Sizilien.
Oh.
Ich sehe ein Foto von meiner Patentante und mir. Ich sehe den Laptop. Ich sehe ein Bild von meiner Oma, wie sie fröhlich vor Kaffee und Kuchen sitzt. Guten Appetit, Oma. Möge es dir geschmeckt haben. Und ich sehe das Mikro für den Podcast, den wir gerade aufnehmen. Oh, ich habe das Gefühl, jetzt kann ich gar nicht mehr einfach irgendwie reden, nachdem es diese Begrenzung gegeben hat, die du dir da ausgedacht hast in deinem Hanneshirn.
Es war irgendwie nötig.
Warum war das nötig? Kannst du mir das nochmal erläutern?
Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, gar nicht mehr zu wissen, was man noch sagen, also...
Noch sagen darf, heutzutage?
Nein. Was die richtige Art ist, zu sprechen und zu reden.
Ja, das verstehe ich, glaube ich.
An so einem Ort wie diesem, den wir uns ja selber geschaffen haben.
Also du meinst das jetzt bezogen auf diesen Ort?
Des Podcasts.
Aha.
Und aber auch allgemein des öffentlichen sich Äußerns.
Und daher kam das?
Irgendwie schon.
Das ist doch super interessant, weil ich hatte doch das Bedürfnis, eine Folge zu machen, in der man eigentlich gar nicht sprechen muss, sondern nur Geräusche machen kann.
Ah, meinst du, das kam aus so einem ähnlichen?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hatte das nicht so gut analytisch nachverfolgen können, außer dass ich dachte, oh, wir haben viel geredet, jetzt mag ich nicht mehr reden. Mhm. Aber auch wegen des Experiments hätte es mich interessiert, aber vielleicht ist es ja ein ähnlicher Ursprung.
Aber ist es dann quasi eine mutlose Folge jetzt gewesen? Oder eine Unterstützung?
Ein Umgehen mit dem, wie es ist. Und das ist doch eigentlich dann eine Bestärkung, weil wenn man umgeht mit dem, wie es ist, dann wird es auch weitergehen. Und wenn man nicht umgeht mit dem, wie es ist, dann könnte es schwierig werden, auch dass es weitergeht. Also wahrscheinlich geht es schon trotzdem weiter, aber nicht unbedingt, oder? Also wird man dann vielleicht irgendwo festgehalten, wenn man mit was anderem umgeht als mit dem, was ist.
Oder umgekehrt auch. Man wird auch festgehalten vielleicht, wenn man dem, was ist, gar nicht mehr so entkommt.
Aha. Aber glaubst du nicht, dass es darum geht, immer mal wieder genau hinzugucken, wie es jetzt gerade ist und dann zu sagen, ja krass, jetzt ist zum Beispiel so, dass ich gar nicht wüsste, wie ich jetzt anders reden sollte, als mal nur in der Begrenzung von zum Beispiel Vokalen, die vielleicht ja auch Konsonanten hätten sein können oder so, oder? Glaube ich. Oder es ging jetzt nicht unbedingt um die Vokale, oder? Doch, vielleicht?
Ja, ich glaube irgendwie schon.
Okay, dann kannst du gleich noch was dazu sagen. Aber in meiner Vorstellung wäre auch eine andere Begrenzung möglich. Und dass man das macht, weil man genau hingeguckt hat. Oder eben mit dem, dass ich gedacht habe, oh, keinen Bock zu reden, aber Bock mich zu äußern. Wie geht denn das? Ach so, mit den Geräuschen. Und dass man dann eben erstmal auch verwirrt ist von dem, welche Ideen man hat mit dem, wie man umgehen will, mit dem, was gerade ist. Aber man es ja ausprobieren kann und dann es ja wieder verwerfen kann. Oder man ein bisschen aushalten kann, wenn man nur nicht genau merkt, was daraus jetzt folgt. Und jetzt dachte ich gerade, falls mein Vater die Folge hört, wie er es manchmal macht, weiß ich, dass er sich beschweren wird, warum wir es so fucking kompliziert machen.
Okay, warum wir es uns so schwer machen.
Ja, und ihm als Zuhörer wahrscheinlich auch. Aber es geht nicht anders. Es ist nämlich gar nicht unbedingt fucking kompliziert.
Es ist eigentlich ganz einfach, nur sich dran zu halten ist schwer.
Ich meine jetzt auch einfach hier jetzt so mit dem darüber reden oder so.
Ja.
Eigentlich ist es nur fucking kompliziert, wenn man überhaupt nicht umgeht mit dem, wie es ist.
Aber das, wie es ist, das ist...
Ja?
Damit ist gemeint, was uns umgibt und beschäftigt. Oder was wir hier für eine Vorgabe uns für unser Reden geben.
Ja, ich dachte, das wäre ja eben eine Folge. Also eine Folge nicht im Sinne von eine Folge von einer Serie oder so, sondern die Folge davon gewesen, dass du dachtest, hä, ich weiß gerade gar nicht, wie man reden soll.
Ja.
Und das ist doch umgehen mit dem, wie es für dich gerade ist. Das meinst also dieser Zustand oder so.
Ja, unbedingt.
Ja, das meine ich. Und dass ich dann denke, ich will aber gar nicht nur mit Vokalen reden. Und dann denke, okay, dann gucke ich mal, wie es ist, nur mit Vokalen am Anfang des Wortes zu sprechen, während ich es eigentlich nicht will.
Ja.
Ja.
Eigentlich auch, ja, was es bedeutet, mit dem, was man nicht will, umzugehen, ne?
Ja.
Also eigentlich kam ja der Vorschlag von dir, wir müssten mal wieder eine Reimfolge machen.
Ja.
Und dann dachte ich, ah, okay, oder anders. Und dann fiel mir das eben ein, es gibt ja diese literarische Gruppe Oulipo in Frankreich.
Oulipo?
Oulipo, das heißt sowas wie Werkstatt für potenzielle Literatur, aber auf Französisch.
Okay.
Und die hatten immer Literatur geschrieben nach irgendwelchen Regeln, also so wie wir jetzt mit den Anfangsbuchstaben. Mhm. Und da ist das berühmteste Beispiel von Georges Perec, der Roman Ohne E.
Aha, sans E.
Sans E.
Sans E.
Sans E.
Oh, Champs-Élysées.
Und der Gedanke war da wohl, dass das E eben der häufigste Buchstabe im Französischen ist.
Mhm.
Und ich dachte aber, ja, aber auch wenn man jetzt das E hätte und es muss aber immer kommen, oder das A, mein Vorschlag war dann ja immer alles mit A anfangen zu lassen.
Mhm.
Also auch wenn man den Vokal hätte, kann er einem Schwierigkeiten bereiten. Naja, genau, und so dachte ich, das kann einen auch erstmal davon befreien, über irgendetwas sprechen zu müssen. Und es kann auch was ermöglichen, wie so eine neue Art zu sprechen, also zwangsläufig.
Mhm.
Muss dann anders gesprochen werden.
Mhm.
Es kommen über die Wörter andere Inhalte in den Blick.
Mhm.
Und oft fand ich das befreiend, wobei es jetzt wirklich schon sehr beengt ist und ohne Vorbereitung. Aber mit Vorbereitung wäre es absolut unsinnig gewesen, oder? Da irgendwelche vorbereiteten Sachen anzuführen die ganze Zeit.
Weil ich denke, es ging ja auch um die Qual.
Ja. Die Qual zu einer neuen Wahl.
Mhm.
Ja.
Jemand hatte mal aus diesem Sprichwort die Qual der Wahl gemacht. Qual der Wahl. Also, dass der Wahl halt Qual heißt. Weißt du?
Also Qual, der Wahl.
Mhm. Hallo, ich bin Qual der Wahl. Würde der sich zum Beispiel vorstellen.
Ja, ist kurz mal funny.
Oder vielleicht ja auch, hallo, ich bin Qual, der Wahl. Weil es ist einfach nur sein Name. Man muss ja nicht so sein, wie man heißt. Man kann ja auch anders sein, als man heißt. Würdest du sagen, du bist ein klassischer Hannes?
Ja, das ist unmöglich zu beantworten. Eigentlich natürlich für alle, die einen näher kennen und wo man dann vielleicht der bestbekannteste Hannes oder die bestbekannteste Marlene ist, da füllt sich der Name dann ja komplett mit dieser Person idealerweise an. Aber so im Allgemeinen gesprochen, ohne jemanden mit diesem Namen zu kennen, ich glaube, es gibt bei Namen keine eigenen Eigenschaften, die Namen mitbringen, oder?
Also vielleicht gibt es ja die Erfahrung, die man mit Leuten gemacht hat, die den und den Namen haben oder vielleicht im Fernseher oder in der Literatur oder so.
Mhm.
Oder vielleicht, wenn es jetzt zum Beispiel Namen aus anderen Ländern sind, also man sich dann halt jemanden prototypmäßigen vorstellt, wie so ein Sven, dass ich mir dann so einen Schweden halt vorstelle, der dann in meiner Vorstellung blond ist, obwohl sich ja auch viele Schweden nicht
blond sind. Ah, okay. Aber da muss ich schon erkennen, dass es ein
schwäbisch-schwedischer Name ist.
Ja,
dachte ich nur, dass man da so Vorstellungen zu Namen dann vielleicht doch entwickelt, aber dass der Name an sich vielleicht jetzt gar nicht das unbedingt bereithält. Ja, ich bin nämlich ein bisschen gechallenged, weil jetzt Kinder Marlene heißen. Als ich ein Kind war, hieß eigentlich niemand Marlene, da hießen eher die Omas Marlene, also die sind ja auch jemand, aber es war jetzt nicht jemand, wo ich in der Schule war oder so, dass jemand auch Marlene hieß.
Ja.
Und jetzt hat zum Beispiel eine Freundin ihr Kind so genannt, verstehe ich ja auch, ist ja auch immer ein toller Name. Aber jetzt ist irgendwie ein bisschen gechallenged, dass da plötzlich Leute auftauchen, die auch den Namen tragen, den ich habe.
Und dir deinen Platz streitig machen in dem Namen.
Na, den Namen halt anders interpretieren mit ihrem Sein und ihrer Persönlichkeit.
Ja, das ist halt Diversität.
Ach.
Oder?
Doch, doch.
Auch, das ist auch Diversität. Dass alle denselben Namen tragen dürfen und sofort in ihrer Verschiedenheit erscheinen.
Sich dabei unterschiedlich gebärden. Sagt man so? Gebärden? Gebären?
Gebären. Sich gebärden? Sich gebären?
Sich gebären.
Einander?
Einander gebären. Gebären.
Ich bin Marlene, der Bär.
Ja, das ist doch ein gutes Ergebnis.
Unsere Anstrengung. Willst du schon wieder aufhören? Ist schon so spät oder was? Ist doch noch gar nicht so spät.
Hier, wo ich bin, ist kein Licht.
Ja, dann lüfte doch mal kurz, dann kommst du wieder zu Sauerstoff. Weil wenn wir jetzt das schneiden, was wir haben, Hannes, da am Anfang fliegt ja mindestens 60% raus, dann haben wir jetzt vielleicht 20 Minuten.
Aber das reicht doch.
Also ich wäre enttäuscht, wenn ich einen Monat lang auf eine neue Folge warte und dann sind es 20 Minuten.
Okay, das heißt, wir sind hier noch lange nicht am Ende unserer Kräfte.
Ja, doch, kann natürlich auch sein. Das ist doch klar, das kann ja auch sein.
Ja.
Es kann ja auch wirklich sein.
Es ist so ein bisschen eine Folge, als hätten wir uns entschieden, eine Viertelstunde auf einem Fuß zu hüpfen. Und ausschließlich das zu machen und alles oder alles andere muss hüpfend auf einem Fuß erfolgen.
Ich fühle aber im Moment eh, dass viel aus einer Sache entstehen muss.
Wieso?
Generell. Also wenn ich jetzt so überlege, dass es auch immer wieder schon Thema, ne? Ist jetzt wie ein Sprung, aber ging ja auch darum, auf einem Fuß zu springen. Immer mal wieder darum, wie man sich seine Zeit einteilt und worauf man sich einlässt und was man so macht und so weiter. Und wenn man nicht peilt, wann man was machen möchte und wann man nicht was machen möchte, dann wird alles schräg. Also eigentlich habe ich das Gefühl, es muss daraus erwachsen, dass man wahrnimmt, was man möchte und was man nicht möchte.
Okay, ja.
Sonst kann gar nicht das eine aus dem anderen kommen. Also wie kann ich das noch anders ausdrücken? Alleine jetzt, wenn ich denke so, mir fällt das mit den Vokalen voll schwer, mir fällt da jetzt nichts ein. Was möchte ich jetzt? Möchte ich mich ganz doll anstrengen, dass mir doch was einfällt? Oder möchte ich abwarten?
Ja.
Und wenn ich mich dann ganz doll anstrenge, damit mir vielleicht doch was einfällt, obwohl ich das nicht wollte,
ja,
dann ist doch was dann gleich schräg und in Schieflage oder dann muss man immer wieder aufs Neue gucken. Aber warum ist es nicht einfach mal so, dass man merkt, ah ja, das möchte ich jetzt nicht, dann warte ich und dann gucke ich. Also an dem Beispiel. Und so geht es dann den ganzen Tag weiter, dass man weiß, was man möchte.
Darüber, dass man gemerkt hat, was man nicht möchte?
Ja, oder man könnte es ja auch andersrum betrachten, dass ich merke, ah ja, ich möchte abwarten. Ich möchte rausgehen. Ich möchte 2 Stunden arbeiten. Ich möchte... Also muss ja nicht übers Nicht-Mögen nur funktionieren.
Und ich möchte abwarten, wenn mir dann was einfällt zu diesem Sprechen, was ich gar nicht möchte, also dann ist das aber gar nicht gut.
Ich möchte abwarten, was passiert.
Ja.
Und nicht halt mich strangulieren.
Ein Aspekt davon könnte ja auch sein, abwarten und auch die anderen machen lassen, oder?
Ja, auf jeden Fall, das liegt da drin. Aber könnte ja auch sein, dass auch einfach was passiert in dem Abwarten.
Ja.
Also Abwarten müsste ja vielleicht nicht nur nicht handeln sein, ich weiß nicht genau.
Ja.
Auch so ein Beispiel davon, dass gestern eine Freundin einen Link geschickt hat zu einem Spiegelartikel, der gestern rausgekommen ist.
Ja.
Über, mit Colleen Fernandez. Hat sie das geschickt, gesagt, das ist so krass, aber guck mal, ob du es aushältst, das heute zu lesen.
Ja.
Und dann dachte ich auch, eigentlich will ich nichts Krasses lesen heute. Und dann habe ich es aber gelesen. Ja. Da war auch sowas so, hey, da gibt es sogar den Vorschlag, du musst es ja nicht machen und guck mal, wie es jetzt gerade ist. Und so, naja, war dann angefangen zu lesen und dann, ja.
Und dann hattest du die Möglichkeit, es nicht zu lesen, hattest du dann nicht mehr.
Wenn man es gelesen hat, meinst du?
Ja, ja, genau.
Und dann hat man es gelesen und dann ist man damit beschäftigt und es ist auch gut, dass man damit beschäftigt ist. Und was macht man dann aber dann? Beschäftigt man sich noch mehr damit oder hält man sich mit jemandem drüber oder wartet man ab? Also, es haben eh ganz viele Leute geschrieben dann darüber.
Ja, und ja auch gesagt, was vielleicht gerade gesagt werden kann und auch irgendwie eine Sprache zur Verfügung gestellt.
Aber eigentlich ist es auch ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, dann rauszufinden, wie man über Sachen reden kann. Weil ich hatte dann schon den Eindruck, es ist gut, in den Austausch zu kommen, darüber, dass Leute das schockiert, ja, verängstigt. Also, ja, wenn wir jetzt mit der Folge rauskommen, dann kennen wahrscheinlich die allermeisten schon diese Recherche, um die es jetzt ging.
Soll ich nochmal sagen, was es
ja,
war?
Ja, sag doch mal.
Also es ging darum, dass Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Partner Christian Ulm den Vorwurf erhoben hat und auch Anzeige erstattet hat in Spanien, dass er KI-generierte Sexvideos und Bilder und so weiter gezielt an Leute aus der Filmbranche geschickt hat. Und zwar in der Form, dass dann er sich auch ihre Identität angeeignet hat und anscheinend auch eine KI, die dann sich als Colleen Fernandes ausgegeben hat, dann so, ja, so sexuelle, intime Internetbeziehungen mit Leuten aus der Filmbranche dann eingegangen ist. Und sie wusste schon, dass das passiert, also dass irgendwer das macht mit ihr.
Seit mehreren Jahren.
Seit mehreren Jahren. Sie hatte auch schon journalistisch drüber gearbeitet, hat eben überlegt, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten und hat jetzt aber eben Anzeige gegen Christian Ulm erstattet, ihn angezeigt, weil, wie sie sagt, er das ihr gegenüber gestanden hat, dass er das gemacht hat. Das ist so die Situation jetzt oder das, worüber berichtet wird, und dann geht es eben darum, was ist jetzt darüber bekannt, und das ist aber so eine Anfangsuntersuchung.
Aber die vom Spiegel haben ja da schon ordentlich Recherche gemacht, also es basiert nicht nur auf der Aussage von ihm von vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder was, sondern es liegen auch Dokumente und Videos und…
Genau, die haben ganz viel Material, nur, also ich meine, nur das Gericht macht jetzt so eine Art Anfangsuntersuchung, um dann zu entscheiden, ob sie formell Anklage erheben. Also sozusagen das Juristische ist noch so relativ am Anfang, aber genau diese Recherche ist schon, ja, umfassend. Ja, und wie immer geht es jetzt halt darum, was ist das für ein Fall? Ist das ein Einzelfall? Ist das Ausdruck von den Strukturen, wie sie sind? Ist das ein Anlass, endlich das Internet abzuschaffen? Das würde ja auch nichts an den Strukturen ändern, die ja auch das Internet in der Form, wie es jetzt ist, auch mit hervorgebracht haben.
Und ich finde, dass in dem, wie man dann da versucht, miteinander zu reden, wenn man jetzt sowas gelesen hat, so viel vorkommt an Schieflage. Weil, also wie kann man das gleichzeitig ausdrücken, dass das entsetzlich ist und monströs und unvorstellbar, wie sich das anfühlen muss, wenn man erfährt, dass der eigene Partner oder Ex-Partner, aber jemand, mit dem man lange zusammen war, sowas macht. Also so einen so unfassbar hintergangen hat, missbraucht hat, irgendwie er sich über einen erhoben hat, also weiß ich nicht, kann mich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Also wie kann man das zum Ausdruck bringen und gleichzeitig auch zum Ausdruck bringen, was nämlich mein Eindruck ist, dass das eben ja nicht ein Einzelfall ist, sondern in einer gesellschaftlichen Struktur geschieht, die überhaupt Anlass gibt, dass man auf so wahnsinnige Ideen kommen kann.
Ja.
Also weil für mich, würde ich sagen, ich muss mal ja erstmal auf die Idee kommen, dass man mit jemandem in einer Beziehung ist und dann denkt, oh, vielleicht könnte ich Videomaterial, Fotomaterial generieren von der Person, mit der ich zusammen bin, wo sie ja, weiß ich nicht, Sex mit Leuten hat. Und das verschicke ich dann an Leute und in ihrem Namen werden dann Chats gemacht mit diesen Leuten. Und das gibt mir irgendwas, was auch immer. Ja. Also auf die Idee muss ich ja erstmal kommen.
Ja, und das auf die Idee muss schon die einzelne Person kommen.
Also natürlich kann jemand auch einfach auf die Idee kommen, aber ich glaube, dass es Anlass gibt zu befürchten, dass da relativ viele Leute auf Ideen kommen, in denen vorkommt, dass Frauen schlecht behandelt werden.
Ja.
In den Gesprächen kommt dann sowas vor, also jetzt sagen wir mal gestern in den Gesprächen darüber, ey, hast du das gelesen, hast du es gehört, was geht da ab, wie entsetzlich ist das denn? Ah, wie kann man mit so einem Monster zusammen sein, ohne es zu merken?
Ja.
Es ist so schwer gleichzeitig auszudrücken. Das ist monströs. Und ich glaube aber, dass es auf eine Art in der Luft liegt, dass solche Sachen passieren können, solange Frauen abgewertet sind und wirklich halt auch strukturell. Ja. Frauen sind weniger Wert, also sind nicht, aber so die Erzählung, das spiegelt sich in allem Möglichen wider, ob es der Gender Pay Gap ist, also warum sollten Frauen für ihre Arbeit weniger Geld bekommen als Männer, es lässt sich nur damit erklären, dass ihre Arbeit weniger wert ist, oder in dem, was wir wissen darüber, wie oft Frauen in Beziehungen getötet werden, also von ihren Ex-Partnern oder Partnern, spiegelt sich wieder in Sachen wie Catcalling oder so, wenn weiblich gelesene Person wo langläuft und das dann jemand hey, oder so macht. Was ist das für eine Idee? Warum würde man mit einem Menschen so umgehen oder sprechen? Ja. Das ist auch eine Abwertung. Also es spiegelt in sich in so vielen Sachen, die wir on a daily basis mitbekommen, hören oder selbst erfahren, wieder.
Ja.
Finde ich irgendwie schwierig, ohne dass man dann jetzt in den Streit mit der Person geht, die schreibt, oh Gott, wie kann man mit so einem Monster zusammen sein? Und dann sagt, das ist, glaube ich, wirklich immer etwas, was von Sachen genährt wird, die jeden Tag passieren. Und es ist aber monströs, was er da gemacht hat. Und es ist monströs, das auszuhalten, aushalten zu müssen. Und es ist sicherlich einfach auch gar nicht vorstellbar, wie viel Mut es braucht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil da wird ja auch auf jeden Fall viel Gegenwind kommen und Leute werden ihn verteidigen und Leute werden die Schmutzkampagne vorwerfen.
Ich finde ja auch, also dass jetzt eben es lange auch keine Studien gab jetzt zu diesem Thema, wie wirkt sich KI und Social Media und Online-Kommunikation, wie werden da sexualisierte Übergriffe, wie finden die statt und wer findet das normal und wer erlebt was und so. Also diese Studien gibt es halt noch gar nicht so lange und da gibt es jetzt aber welche. Und da dann zu sehen, ja, okay, da gibt es das, hier gibt es das und dann die Verbindung zu ziehen, so wie du es sagst, mit der Abwertung von Frauen in der Gesellschaft, dann ist halt klar, es gibt diese Struktur, die begünstigt es, dass erstmal die Fantasie von Leuten in so eine Richtung gelenkt wird, solche Verbrechen zu begehen und dann aber auch die Mittel dazu zur Verfügung stellt.
Aha. Ja.
Und gleichzeitig ist ja auch das Monströse, wenn es dann aber darum geht, dass Leute halt in der Partnerschaft waren, so eng. Und wenn ein Mensch eben betroffen ist von solchen Übergriffen und Verbrechen, das betrifft ja dann auch einen so tief als ganzer Mensch. Und genauso ist es auch, dass das Monströse ja auch ist, okay, das macht jemand und der ist dann vielleicht ein Monster und gleichzeitig aber auch so ein kompletter Mensch. Also ich habe ja so den Eindruck gehabt, ich habe diesen Menschen so ganz sehr kennengelernt oder...
Du meinst, wenn man in der Partnerschaft ist?
Ja, genau, in der Partnerschaft. Also das ist ja, sich in jemanden zu verlieben und in der Partnerschaft zu sein, bedeutet doch irgendwie auch, viele Seiten von jemandem zu erleben.
Ja, vielleicht sich auch zu erforschen. Oder?
Zu erforschen und so wirklich so eine tiefe Erfahrung von sich selbst und einem anderen Menschen in der Beziehung zu machen. Und das ist dann ja alles kontaminiert davon. Und dieses Verbrechen schlägt dann halt durch auf alle diese Dimensionen dieser menschlichen Begegnung. Und das ist ja so, das macht, also ich finde, von solchen Fällen zu erfahren, dass es das gibt, ist vielleicht das eine, aber dann wirklich sich nochmal vorzustellen, dass das wirklich in so einer intimen Beziehung, wie man sie selbst auch hat, dann zwischenmenschlich passiert.
Ja.
Das ist vielleicht nochmal was anderes. Und ich finde auch, gerade wenn zum Beispiel in der Literatur von solchen Verbrechen erzählt wird oder so, dann ist es ja oft so der Vorwurf, da sind die einen nur so einseitig dargestellt oder irgendwie sowas und die sind nur das, was sie getan haben.
Ah ja, wer wirft das vor?
Ja, das kommt immer mal wieder in so Literaturkritiken vor oder so.
Also, dass jemand so zweidimensional dann dasteht und eben nicht mit dem Vorher, sondern nur mit dem die Tat verüben.
Ja, dass es dann halt zumindest ein Problem auch ist, es soll ja nicht die Tat relativiert werden.
Mhm.
Und das scheint zu drohen, wenn dann die Person in ihren ganzen Facetten und in ihrem widersprüchlichen Verhalten auch gezeigt wird.
Mhm.
Und das ist ja auch was, worüber Gisèle Pelicot ja schreibt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie eben auch von so guten Erfahrungen mit ihrem Ehemann spricht.
Ja, genau. Gisèle Pelicot hat ein Buch vor ein paar Wochen rausgebracht, ne?
Ja. Und da kommen solche Erinnerungen auch vor und also die bezieht sie zumindest ein in ihre Darstellung, ohne eben, dass es ja an ihrem Kampf und ihrem Mut was ändert, die Verbrechen von ihrem Mann öffentlich zu machen, dass er zur Verantwortung gezogen wird und so weiter. Aber so in der, ich weiß nicht, in der Imagination oder Vorstellung derjenigen, die davon dann erfahren über die Medien, scheint es irgendwie einen Konflikt zu erzeugen.
Dass die das als Relativierung wahrnehmen, obwohl es aus ihrer Feder kommt.
Ja.
Das ist natürlich auch krass, wenn dann jedes vorgeworfen
wird. Ja, unglaublich.
Also die den Prozess gemacht hat, die das öffentlich gemacht hat, die sich ja sehr klar positioniert hat. Ja, jetzt relativieren sie das aber ein bisschen, die Verbrechen ihres Mannes. Das ist ja richtig höhnisch.
Ja.
Also sie muss das sehr ertragen und muss ja auch weiterleben.
Ja.
Oder will ja auch weiterleben. Der hat das Buch ja auch eine Hymne an das Leben genannt.
Ja.
Krass. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir das schon irgendwie ins Auge fassen oder probieren, dass diese Ambivalenzen vorkommen. Also natürlich sind die Taten komplett zu verdammen.
Ja.
Aber dass sie gute Momente mit ihm gehabt haben, wird, davon würde ich jetzt mal ausgehen.
Aber das macht es natürlich umso schlimmer.
Wenn man einfach alles ganz deutlich erkennen würde, dann würde sie ja wahrscheinlich längst gegangen sein.
Ja.
Ich finde es so krass, wie man dann zum einen in so Fragestellungen schnell einfach reinrutscht.
Ja.
Wie konnte sie ihn das eigentlich nicht merken?
Ja.
Und dass ein Mann das getan hat, das ist dann schon fast, also ist krass, aber die,
ja, so die Frage ist eigentlich, klar, so ungefähr. Ja.
Ja, boys will be boys, ist halt da passiert. Also, nee, natürlich in dem Fall jetzt war das nicht so, aber trotzdem, diese Frage war ja schon auch präsent und ich merke auch, wie ich dann, wie kann man das denn nicht gemerkt haben und so. Hm. Ja, indem man, ich mache da jetzt einfach mal, wir können es ja rausschneiden, die Parallele zum Faschismus auf, dass dann doch auch irgendwie viel erzählt wurde. Ja, aber der war doch total lieb, wenn der nach Hause kam oder der war doch da in der Stammkneipe immer Gast und da war der dann doch aber ganz nett. Oder wenn in Zeugenaussagen was vorkommt über Leute, die in Auschwitz gearbeitet haben.
Ja.
Ja, also ich habe den als sehr freundlich erlebt. Und er hat immer Danke und Bitte und gnädiges Fräulein oder gesagt. Also er war ein ganz reizender Herr und so.
Ja.
Ja, wieso soll sich das denn im Weg stehen? Aber natürlich wünschen wir uns, dass sich das im Weg steht, dass jemand, der zwar mag, in Auschwitz zu arbeiten, nicht gnädiges Fräulein und Danke und Bitte und einen wunderschönen Tag noch für sie sagen könnte oder so.
Ja, dass der Nazi-Verbrecher und der Vergewaltiger halt auch dem Bild entsprechen. Ja, dass wir uns vielleicht von ihm machen, damit er dann zu erkennen ist in jeder nur denkbaren Situation.
Mhm.
Und das scheint halt nicht der Fall zu sein, sehr oft. Und das ist natürlich auch schwer auszuhalten, oder?
Ja, weil also in einem ersten Schritt könnte man ja denken, dass das dann einfach nur Misstrauen sät, oder?
Es könnte jeder sein. Kann es ja auch. Also so allgemein gesprochen, ja.
Ja.
Ja, wenn man halt die Leute kennt und nah, wie sagt man, in Nahbeziehung mit Menschen steht.
Nahkampfbeziehung.
Dann würden ja jetzt aber nicht mehr so viele sagen, ja, es könnte jeder sein von allen, die ich kenne. Ne?
Nee, also ja, also genau. Also, aber weil ja dann auch denn der Schritt danach, nach dem Ast würde Misstrauen sehen, der Schritt danach wäre, und was bringt uns das, wenn wir jetzt die ganze Zeit misstrauisch sind?
Ja.
Was hat das dann zur Folge? Und gleichzeitig gibt es ja dieses große Thema Nähe zulassen und unter welchen Bedingungen, oder? Das tun sich ja viele Leute schwer, vielleicht schon immer, aber jetzt ist es viel Thema, diese Tage Nähe zu lassen. Also wenn man die ganze Zeit, besonders wenn man jetzt halt hetero ist und dann ja sich halt diesem in Liebesbeziehung, in sexuellen Beziehung mit dem anderen Geschlecht sein aussetzen muss und auch will. Also wie soll das dann gehen, wenn ich die ganze Zeit nur davon ausgehe? Aber könnte halt auch sein, dass ich hier in Gefahr bin. Und gleichzeitig ja irgendwie das deswegen komplett außen vor zu lassen im Sprechen und Nachdenken, macht ja auch keinen Sinn. Und dann werden halt immer so Zahlen dann immer mal wieder aufgerufen, dass so, ja, wenn jede dritte Frau von sexualisierter Gewalt betroffen ist, dann müssen wir ja auch davon ausgehen, dass jeder dritte Mann Täter geworden ist oder so. Und dann ist so erstarren, oder? Okay, und was mache ich jetzt mit diesen Zahlen? Und ich finde es eigentlich auch dann so krass, wenn ich als Frau mich halt mit Männern darüber unterhalte, wo ich dann denke, wie geht denn das, dass das ja konstruktiv abläuft? Also, dass ich nicht nur erwarte, dass jemand, der männlich sozialisiert ist, da jetzt einfach nur zustimmt, also sozusagen das Maul hält, weil er ja davon jetzt gar nicht so viel Ahnung hat wie ich, aber auch nicht in Frage gestellt werden will für Erfahrungen, die die anderen Personen mit Ausnahmen auch nicht machen oder so, ne? Aber also eigentlich, wie kommt man da ins Gespräch? Ich will nicht die ganze Zeit nur ballern, aber ich will da auch nicht in Frage gestellt werden, wie ich es eben gesagt habe und so. Aber geht ja auch nicht, also aus meiner Perspektive gibt auch Leute, die es anders sehen, gibt auch nicht die Möglichkeit, nicht darüber zu reden. Also ich will ja dann eigentlich auch darüber reden, ja, welche Handlungsspielräume können wir uns zusammen überlegen, was wünsche ich mir, das fände ich zum Beispiel voll cool, dass mal jemand gefragt hat, ah ja, was findest du, was ein Mann in so einer Situation machen kann?
In welcher Situation? Also in
zum Beispiel, wenn, weiß ich, worum ging es denn da? Ich glaube, wenn man im Bus oder Bahn oder im öffentlichen Raum angebaggert wird und es aber nicht so wirkt, als würde man das wollen. Oder wenn man jetzt als Mann Zeuge von Catcalling wird oder so. Ja, ja, genau, sowas zum Beispiel. Aber kann ja auch darum gehen, dass jemand sagt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll, wenn mir jemand von einem sexuellen Übergriff erzählt. Da gibt es ja auch bestimmt sehr verschiedene Sachen, die Leute dann brauchen oder so. Aber dass man sich halt traut, solche Fragen sich gegenseitig zu stellen.
Ja.
Da gab es doch in Wien jetzt zum 8. März, also am 7. März, das erste Mal eine Männerdemo auch, die ein Mann organisiert hat. Gesagt, ey, an dem Tag jetzt vor dem 8. März, also das ist ja der feministische Kampftag, an dem Tag vorher machen wir eine Demo von Männern, die sagen, ey, wir wollen auch nicht, dass die Welt so ist, dass Frauen so abgewertet werden und in Gefahr sind. Wir wollen uns solidarisieren und wir müssen auch laut werden. Und die sagen, naja, das sollen halt mal die Frauen machen.
Und da sind dann nur Männer auf dieser Demo?
Ich weiß gar nicht, wie es im Endeffekt abgelaufen ist. Ich glaube aber nicht, dass nur Männer da waren. Aber der Initiator, also der sich gekümmert hat, der sozusagen die Care-Work gemacht hat, die Orga-Work, dass es diese Demo gibt, ist halt ein Typ. Und die Aussage von der Demo ist gewesen, dass Männer auch gegen Patriarchat, gegen sexuelle Gewalt und so weiter laut werden müssen.
Und eben auch dafür sorgen, dass solche Anlässe, also möglich werden, die ganze Arbeit, die dafür nötig ist, auch leisten und nicht den Frauen überlassen, den Flinter. Ich hatte jetzt nur gerade die Vorstellung, so eine Demo, wo dann nur Männer sind. Selbst wenn sie dieses Anliegen vertreten, irgendwas daran kam mir gleich wieder so sehr selbstgerecht und dass man da schnell in so eine Feier der eigenen...
Wir sind Feministen! Wir. Männerdemo in Wien.
Ja, Männerdemo in Wien.
Erste Männerdemo gegen Gewalt von Männern an Frauen. Eine erstmals von Männern organisierte Demonstration gegen Männergewalt. Ausdrücklich an Männer adressiert, ist aber die Vorankündigung jetzt. Auslöser sind unter anderem mehrere Femizide zu Jahresbeginn und die Erfahrung, dass Empörung oft folgenlos bleibt. Veranstalter Manfred Zeisberger sagt sinngemäß, nicht alle Männer sei zwar richtig, aber die entscheidende Frage sei, was Männer konkret tun. Zum Beispiel bei Sexismus im Alltag widersprechen, nicht mitlachen, nicht schweigen. Wie ist dann war? Ich gucke mal, ob es hier irgendwo Bilder gibt.
Wie unterstützen auch richtig, dass es auch was bringt sozusagen.
Und dafür ist ja schon wichtig halt zu reden.
Ja, total.
Sich zu trauen, die Fragen zu stellen. Und ich finde, manchmal wird es halt dann schwierig, wenn das so aus sehr nachvollziehbaren Gründen so vorbelastet und schwer und wuterfüllt und traurig und verletzt der Ausgangspunkt fürs Gespräch ist.
Ja, und dann halt auch die Art, wie dann Männer zum Beispiel Fragen stellen und auch zum Ausdruck bringt, dass hier gerade nicht Dinge richtig verstanden werden oder Verständnis nicht da ist oder Erfahrungen nicht anerkannt werden. Da ist das Gespräch auch schnell wieder vorbei im Zweifelsfall. Also.
Ja, also ich musste gerade an eine Situation denken. Mit einem Kollegen haben wir geredet, haben wir auch ein Stück von Sarah Kane gemacht. Und in den Stücken von ihr geht es auch oft um sexualisierte Gewalt.
Ja.
Und dann saßen wir da so draußen vor dem Theater ein bisschen geredet und dann habe ich darüber gesprochen, eben dieses für mich mittlerweile schon sehr klassische Narrativ von Frauen, wenn sie nachts nach Hause gehen, haben viele von uns, nicht alle, aber viele Stress, Angst, halten den Schlüssel in der Hand bereit oder haben Pfefferspray dabei und so.
Ja.
Und da hatte ich dann drüber erzählt, das war jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann meinte er so, ah ja, na, ich habe auch Schiss nachts, wenn ich nach Hause gehe. Und da bin ich halt in dem Moment wütend geworden.
Ja.
Ich dachte so, ja, das glaube ich dir, aber ich glaube, es ist eine andere Angst. Also du hast Angst, ausgeraubt zu werden, was natürlich auch total kacke ist. Aber ich habe in dem Moment Angst, dass ich Opfer von sexueller Gewalt oder Vergewaltigung werde. Ja. und dass mein Leben sich dann komplett verändern würde und ich in großen Schmerz, große Gewalterfahrungen, ja, dann irgendwie in mein Leben integrieren müsste. Und dass das ein Unterschied ist, ob ich Angst davor habe, dass mir jemand das Portemonnaie wegnimmt oder ob ich immer wieder Angst davor habe, dass mir jemand sexuelle Gewalt antut. Und da war ich dann wie so, oh, fuck, warum sagst du denn jetzt, oh ja, ich habe auch Angst. Ja. Also, kannst du nicht kurz sagen, ja krass, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja.
Das ist ja entsetzlich und so. Und will ich dann weiter erklären? Will ich dann kurz wütend werden? Ist das nicht eigentlich auf Augenhöhe sprechen, wenn ich dann auch wütend werde und nicht das so ganz sanft weiter erkläre?
Ja.
Oder sag ich so, oh, keinen Bock, jetzt weiter zu reden. Ich glaube, du hast was gerade nicht geschnallt. Tschüssi.
Ja.
Und ja, also es ist wie so ein Paradebeispiel, finde ich, dafür, wie es dann schwierig werden kann.
Ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken, da wo Machtunterschiede sind, Machtgefälle, dass da auch sexualisierte Übergriffe stattfinden.
Mhm.
Und ich finde aber Männer, oder ich würde mir das selber sagen, es ist davon auszugehen, dass ich das nicht nachvollziehen kann als Mann oder diese Erfahrung nicht einfach so verstehe, wie das ist.
Ja.
Weil selbst ich als Mann bin ja Machtunterschieden ausgesetzt, sozusagen in Anführungsstrichen betroffen davon, dass Leute ihre Macht mir gegenüber ausnutzen können und trotzdem bin ich nicht als Mann dann deswegen sexualisierten Übergriffen in der Regel in so einer extremen Regelmäßigkeit ausgesetzt. Man könnte ja sagen, das müsste doch eigentlich total wahrscheinlich sein, wenn das einfach aus Machtunterschieden kommt. Aber es kommt ja eben auch aus der Art, wie halt die Beziehung zwischen den Geschlechtern organisiert ist in der Gesellschaft, dass dann so Machtunterschiede sich für Frauen anders auswirken als für Männer.
Mhm.
Ja, weiß ich nicht, was dann daraus folgt, aber sozusagen nicht zu schnell zu sagen, ich weiß genau, was du meinst.
Mhm. Ja, auch sogar ein Ausgehen von dem, was halt gerade ist, ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Was daraus folgt, wie du ja auch gerade gesagt hast, Schritt für Schritt gucken.
Ja.
Es wird keinen Weg aus dem Patriarchat innerhalb von einem Tag und so weiter geben. Aber trotzdem kann man ja in dem Kleinen da Schritt für Schritt vorgehen. Denk ja auch, also ich kann ja nicht sagen, dass ich weiß, wie es ist, von Rassismus betroffen zu sein. Ich weiß, wie es ist, von Ausgrenzung oder ja, von Vorurteilen, Marginalisierung betroffen zu sein, aber aufgrund von Sexismus, nicht von Rassismus.
Ja.
Ich bin Machtverhältnissen ausgesetzt, aber weiß nicht, wie es ist, wenn ich nicht zur weißen, als Norm benannten Gruppe gehöre.
Ja.
So. Und das macht mir aber auch manchmal Angst dann in Gesprächen mit Personen, die von Rassismus betroffen sind, dass ich denke, oh fuck, ich weiß nicht, wie es ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich weiß nicht, was ich fragen kann.
Mhm.
Das ist ja aber nicht gut, wenn man deswegen nicht ins Gespräch geht. Deswegen, ja, deswegen beschäftigt mich schon so, wie kann man denn in Gespräche und so weiter gehen.
Ist eigentlich zu hören, dass hier gerade mein Haus quasi zusammengestürzt ist. Meine Tonkabine ist gerade in sich zusammengesackt. Ich hoffe, dass auch unter den, in den Trümmern der Sound noch richtig, richtig gut ist auf jeden Fall. Damit das wenigstens alles gut zu verstehen ist auf der akustischen Ebene.
Ja, wenigstens auf der akustischen Ebene, was wir versuchen. Ja, ist auch auffühlend, dass da jetzt ein Haus zusammengebrochen ist.
Ja.
Ein Kartenhaus, ein Deckenhaus, ein Audioboxhaus. Hannes, dann ist das unser Zeichen auf jeden Fall dafür, dass wir jetzt das Ende der Folge einläuten. Ich danke dir für die Folge, unser Sprechen, unsere Experimente.
Danke, Marlene, das ist immer wieder ja einfach eine Freude und auch so überraschend, dass, ja, dass wir das einfach immer wieder machen können.
Ich danke auch allen Leutis, die zugehört haben. Den Leuten, die uns finanziell unterstützen, möchte ich auch nochmal ganz besonders danken.
Ich auch. Ja.
Zur letzten Folge hatten wir auch schöne Nachrichten bekommen. Das freut uns total. Also
immer
her mit den Nachrichten. Und jetzt einen guten Tag. Mit allem, trotz allem.
Miteinander.
Eure Alene.
Euer Annes.
Tschüss.
Adieu. Kann man eigentlich Zement gießen?
Oh, das ist eine spannende Frage, Hannes. Soweit ich weiß, kann man kein Zement gießen. Man kann Beton gießen, man kann Blei gießen und man kann Wachs.